Ja, ihr Lieben, ich denke, das ist eine sehr gute Sache, dass doch immer wieder auch wir Themen nehmen und behandeln, die eben nicht nur Gefahren von außen, Gefahren der endzeitlichen Entwicklung, falsche Lehren beleuchten, sondern die auch unseren eigenen Herzenszustand beleuchten. Denn eine der großen Herausforderungen der Endzeit ist, dass viele Gläubige in einem fleischlichen, oberflächlichen Zustand, in einem kraftlosen Zustand sich befinden. Und dass es eine Not gibt, ein Mangel an wirklicher Hingabe und treuer Nachfolge des Herrn Jesus. Und auch das ist ein Stück weit schon vorhergesagt und angedeutet, zumindest im prophetischen Wort Gottes, dass die Endzeit eine Zeit ist, die uns in geistlichen Schlaf wiegen will. Eine Zeit ist, in der Lauheit überhand nimmt. Und deswegen ist es immer wieder wichtig, dass wir auch durch Gottes Wort uns neu anspornen lassen zu einer innigen und klaren persönlichen Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus und zu einer persönlichen Nachfolge. Dass wir dem Herrn dienen von ganzem Herzen und nicht nur bibeltreue Meinungen haben, sondern ein bibeltreues Leben führen. Und das ist schwieriger. Das ist herausfordernd, gerade in der heutigen Zeit. Ja? Und deswegen ein paar Bibelworte, die uns einfach auch etwas sagen von dem geistlichen Klima, in dem wir uns bewegen in der Endzeit. Wir kennen diese Stellen aus Matthäus 24, da will ich einfach nochmal dran erinnern, wo der Herr Jesus über die Endzeit-Kennzeichen seine Jünger belehrt. Und da heißt es ja, die Jünger fragen ihn in Vers 3 Matthäus 24, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Und dann sagt er, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Und dann Vers 11 und 12, und es werden viele falsche Propheten auftreten, werden viele verführen, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Nun, man kann darüber nachdenken, was hier gemeint ist. Ich persönlich glaube, dass die Gesetzlosigkeit unter den Gläubigen überhand nehmen wird. Denn das Wort für Liebe, die da erkaltet, ist Agape. Und Agape-Liebe kennt das Neue Testament eigentlich nur bei Gläubigen. Das ist nicht die Liebe der Welt, sondern das ist die Liebe, die die Gläubigen haben sollen. Und es ist ganz klar, und ich denke, das hängt auch damit zusammen, wenn der Apostel Johannes in 1. Johannes 2 sagt, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Denn wer die Welt, wenn die Liebe in der Welt zu uns ist, dann ist die Liebe zu dem Vater nicht in uns. Also dort, wo wir verweltlicht sind, dort, wo wir der Gesetzlosigkeit Raum geben, da erkaltet die Liebe zu Gott und wir werden fleischlich und lau, um es mal ganz deutlich zu sagen. Ja? Und das ist ein Problem. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich empfinde das zunehmend auch in Kreisen evangelikaler und auch bibeltreuer Gemeinden, man der Meinung ist, ja, wir sind ja nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Unter dem Gesetz musste man den Geboten gehorchen und wir müssen den Geboten nicht gehorchen. Das ist unser Vorrecht als Christen, dass wir nicht gehorsam sein müssen. Und das finde ich eine sehr seltsame Ansicht, die der Bibel völlig widerspricht, aber die heute immer mehr um sich greift. Ja, man darf das nicht so eng und gesetzlich sehen. Die Bibel sagt da zwar etwas darüber, aber ich sehe das anders. Ich muss das nicht befolgen, was die Bibel sagt. Und das ist aus meiner Sicht Gesetzlosigkeit. Dass man einfach sagt, ich brauche den Geboten der Bibel nicht zu gehorchen. Und hier geht es jetzt um die neutestamentlichen Gebote. Ja? Und das sind sehr, sehr zahlreiche Gebote. Wenn wir mal in den verschiedenen Briefen des Apostels Paulus einfach mal schauen, wo steht ein Imperativ, ja? Eine Aufforderung. Aus eurem Mund komme kein faules Wort. Jaget dem Frieden nach und der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Ja? Wir finden, ich weiß gar nicht, Hunderte. von Geboten, die Gottes Wort, die das Neue Testament uns gibt, dass wir als Gläubige sie befolgen. Und wenn jemand einfach sagt, ach, ich befolge nur das, was nach meiner Meinung irgendwie überzeugend ist, was mich anspricht, wo ich eine Offenbarung vom Herrn habe und alles andere brauche ich nicht befolgen, dann bin ich in einem Zustand der Gesetzlosigkeit. Und dann sagt die Bibel, dann ist eigentlich auch klar, dass die Liebe zum Herrn erkaltet ist. Warum? Weil der Herr Jesus in Johannes 14 etwas ganz Einfaches und Klares gesagt hat, was viele heutige moderne Christen gar nicht mehr verstehen. Wer mich liebt, der hält meine Gebote. So einfach ist es. Und wer meine Gebote nicht hält, der liebt mich nicht. Ja? Und deswegen, die moderne Christenheit ist in einem Zustand, wo die Liebe zum Herrn, die Bereitschaft für den Herrn zu leiden, Opfer zu bringen, erschreckend zurückgegangen ist. Das erkennt man unter anderem dann, wenn man, wie ich zum Beispiel, viel mit russlanddeutschen Geschwistern zu tun hat, die noch vor einigen Jahrzehnten wirklich für den Herrn leiden mussten und durften und die bereit waren, einen hohen Preis zu bezahlen für ihre Nachfolge des Herrn, für ihr Bekenntnis zu dem Herrn Jesus. Ja? Und da merkt man mal, gut, wir sind eben in einem Klima der Lauheit, des Wohlstands, des falschen Friedens. Ja? Die Welt versucht uns zu verführen, indem sie uns Toleranz vorheuchelt. In Wirklichkeit gilt für jedes wahre Kind Gottes, die Welt hasst uns. Ist klar, weil das einfach ein Wesensgegensatz ist zwischen einem wahren Kind Gottes, der ein Bürger des Himmels ist, und denen, die auf der Erde ihre Wohnung und ihre Heimat haben, die irdisch gesinnt sind und die das Kreuz des Christus verachten und verabscheuen. Da kann es keine Gemeinschaft geben, keine Toleranz. Aber die Welt versucht durch eine gespielte Toleranz uns zur Weltförmigkeit und zu einem falschen Frieden mit der Welt zu verleiten. Und all das macht lau. Dort, wo wir heiß sein sollten, brennend für den Herrn, ist die Gefahr, dass wir zu einer Lauheit kommen. Und da warnt uns ja dieses letzte Sendschreiben in der Bibel. Und ich glaube, dass das schon auch etwas zu tun hat mit der letzten Zeit. Auch wenn Laodicea, wie alle anderen Sendschreiben aus meiner Sicht, prophetisch zu Gemeinden, zu allen Zeiten der Gemeindegeschichte sprechen. In verschiedenen Situationen. Und trotzdem ist es ganz sicher so, dass die Endzeit eine Zeit ist, in der Laodicea das Vorherrschende ist. Und Philadelphia gibt es auch noch in der Endzeit, da sollten wir dazugehören. Ja? Aber Laodicea ist das Vorherrschende. Und da lesen wir etwas aus diesem Sendschreiben in Laodicea, Vers 15 in Offenbarung 3. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst, so aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird, und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Ja, also ich persönlich bin überzeugt, dass Laodicea eigentlich den Zustand der abgefallenen, christuslosen Namenschristenheit beschreibt. Es ist deutlich, diese Laodicea-Kirche hat keine Gerechtigkeit aus Gott. Sie muss sich erst welche kaufen. Sie ist blind, das heißt nicht wiedergeboren. Das sind nicht wahre Gläubige, die hier direkt beschrieben werden. Aber ich bin auch überzeugt, dass das Klima von Laodicea auch die wahren Gläubigen, die wir ja mitten unter dieser Namenschristenheit leben, beeinflusst und auch prägen kann. Ja? Und das ist, denke ich, auch eine Mahnung an uns in jedem Fall, dass wir nicht in diesen Herzenszustand von Laodicea kommen, dass wir sagen, ich bin doch reich, ich habe doch alles. Ja? und letztlich vergessen, dass es darum geht, brennend für den Herrn zu sein. Kinderlied heißt es dann, heiß oder kalt. Ja? Niemals dürfen wir lauwarm sein. Und diese ganz einfachen Wahrheiten, die wir unseren Kindern in der Kinderstunde noch vorsingen, die müssten wir uns selber immer wieder mal prüfen, vor die Herzen halten. Denn wir sind auch in Gefahr, lau zu werden und schläfrig zu werden. Ja? Das mit der Schläfrigkeit, das finden wir in Bezug auf die Endzeit in mehreren Stellen. Bei den Gleichnissen des Herrn Jesus, die 10 Jungfrauen sind alle eingeschlafen, bevor der Herr kam. Auch die, die das Öl hatten. Ja? Und wir finden auch die Gefahr von schlafenden Knechten in den entsprechenden Gleichnissen unseres Herrn. Also das heißt, die Endzeit ist eine Zeit, die, wo der Feind versucht, uns schläfrig zu machen, uns lau zu machen. Und das ist genau eigentlich auch das, was die Bibel mit einer fleischlichen Gesinnung beschreibt, dass es uns nicht um die Dinge des Herrn geht, sondern um uns selber. Dass wir nicht besorgt sind um das, was die Sache des Herrn ist, sondern um unsere eigenen Angelegenheiten. Und ich denke, in der Gefahr stehen wir alle. Ich stehe jedenfalls in der Gefahr. Und wir müssen deswegen vom Wort Gottes her wirklich auch uns prüfen, dass wir nicht in einen fleischlichen Zustand geraten, wo wir letztlich dem Herrn untreu sind und wo wir keine Kraft haben, den endzeitlichen Verführungsentwicklungen wirklich zu widerstehen. Und das ist auch der Zusammenhang. Ich brauche selber eine persönlich lebendige und kraftvolle Beziehung zu dem Herrn Jesus, damit ich gegen den Endzeitstrom schwimmen kann und damit ich die Verführungen der Endzeit überstehen und überwinden kann. Ja, in Christus überwinden wir weit. Der Herr Jesus ist der Sieger. Wir brauchen keine Angst zu haben. Wir brauchen es nicht sorgenvoll irgendwo da bedrücken zu lassen. Aber wir brauchen die Beziehung zum Herrn. Ja? Wir brauchen die Nähe des Herrn und die Gemeinschaft mit dem Herrn, damit wir wirklich auch diese Verheißungen zum Überwinden auch wirklich für uns in Anspruch nehmen und erfahren können. Ich möchte noch ein Bibelwort nennen, das die geistliche Atmosphäre der Endzeit ein Stück beschreibt. Auch das beschreibt streng genommen die Namenschristenheit, wird sogar ganz klar gesagt. Aber wir müssen uns fragen, sind wir da nicht auch in Gefahr von diesem Geist, von diesen Haltungen angesteckt oder beeinflusst zu werden? 2. Timotheus 3, ab Vers 1 geht es um die schlimmen Zeiten am Ende. Und da geht es um die Christenheit. Und da heißt es, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Also wie gesagt, zunächst mal sind hier auch Namenschristen angesprochen. Sie haben nur einen äußeren Schein von Frömmigkeit, aber sie kennen die Kraft nicht. Aber auch hier gilt diese Haltungen, den Eltern ungehorsam, das Vergnügen mehr lieben als Gott, das steckt auch Gläubige an. Das ist auch für uns eine Gefahr. Ja? Und wenn wir das uns anschauen, wenn wir unsere Familien schauen, undankbar, unheilig, den Eltern ungehorsam, ich denke, das ist ein Problem in fast jeder christlichen Familie. Und bei uns selber müssen wir uns auch fragen, wo wir mehr uns selbst lieben als den Herrn. Das ist ja von Verführern und Irrlehrern, besonders amerikanischen Erfolgsautoren Max Lucado und diese Richtung, da wird es ja gepredigt, liebe dich selbst. Du musst zuerst dich selber lieben, damit du überhaupt andere lieben kannst. Das ist humanistische Psychologie, das ist nicht, was die Bibel lehrt. Ja? Die Bibel lehrt, dass wir uns selber verleugnen sollen, unser Ego in den Tod geben sollen, um Christus nachzufolgen. Aber genau diese Atmosphäre führt dazu, dass wir, wenn wir es auf solche Stimmen hören, dann geraten wir in einen fleischlichen Zustand. Das heißt, wir drehen uns um uns selbst statt um Christus. Wir denken menschlich statt göttlich. Und das will ich von der Bibel her nochmal sagen. etwas beleuchten, was sagt denn die Bibel über fleischliche Gläubige? Und das Muster, das warnende Beispiel sind ja hier die Korinther. Das waren wiedergeborene Gläubige. Aber die waren sehr unreif und fleischlich. Und wenn wir dann mal schauen, wie definiert eigentlich die Bibel fleischlich, dann lesen wir mal 1. Korinther 3. Am Anfang, die ersten Verse. Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu Unmündigen in Christus. Also ein fleischlicher Christ ist ein echter Christ, ein Wiedergeborener. Ja? Im ersten Kapitel am Anfang sagt der Apostel Paulus erstaunlicherweise, als ich noch so in der Heiligungsbewegung war, hätte ich das am liebsten verleugnet, ihr seid Geheiligte und Geliebte in Christus. Ja? Das waren diese Korinther. Obwohl sie, sagt der Apostel Paulus im dritten Kapitel, ihr seid nicht geistliche Christen, sondern fleischliche Christen. Ihr seid echt, aber ihr seid nicht in dem Zustand, wie ihr sein sollt. Und was heißt fleischlich? Da heißt es, Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen, denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Das ist die Definition. Ihr lebt so wie andere Menschen. Da wird vielleicht mancher Christ sagen, na und, das ist doch normal, oder? Nee, das ist nicht normal. Ja? Ein Christ ist aufgefordert, übernatürlich zu leben, heilig zu leben, christusähnlich zu leben. Das wird heute auch gar nicht mehr so deutlich gesagt. Da werden die Grenzen verwischt. Natürlich, wir leben doch alle als Menschen, wir sind ja Menschen. Ja, ja. Und wie war das, als der Herr Jesus seinen Kreuzestod ankündigte und dann kam der Apostel Petrus auf ihn zu und sagte, o Herr, das widerfahre dir nur nicht. Und dann tut der Herr Jesus etwas, das würden wir alle als ziemlich krass lieblos bezeichnen, wenn wir es nicht in der Schrift lesen würden. Er sagt nämlich, weiche hinter mich, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Da steht jetzt nicht teuflisch, ja. Der Petrus war ja ein echter Gläubiger, der hat es ja nur gut gemeint mit dem Herrn Jesus. Er wollte ihn verschonen, verschone dich selbst, hat er gesagt. Und es ist genau dasselbe wie liebe dich selbst. Und es ist falsch. Der Herr Jesus belehrt dann auch den Petrus und sagt, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst. Das heißt, ich muss sagen, ich kenne diesen egoistischen, sündigen Rudolf Eberthäuser nicht mehr, der ist gestorben für mich. Vorbei, im Grab Christi gestorben. Ich bin mit Christus gekreuzigt und gestorben und begraben und auferweckt zu neuem Leben. Und mit versetzt in die Himmelswelt. Ja? Das ist meine Stellung als gläubiger Christ. Aber die große Herausforderung ist, wie lebe ich das? Und das ist genau der Unterschied zwischen einem fleischlichen Gläubigen und einem geistlichen Gläubigen. Sie sind alle mit Christus gestorben und auferweckt. Aber die einen leben noch so, als wären sie noch natürliche Menschen. Sie folgen ihren Begierden, sie drehen sich um sich selbst, sie passen sich der Welt an. Das sind nämlich fleischliche Christen. Und die anderen, die verleugnen sich selbst und geben dem Heiligen Geist Raum und dienen dem Herrn im Geist. Das sind geistliche Christen. Und das fängt an beim Denken. Deswegen habe ich auch geschrieben, fleischliche und geistliche Gesinnung. So wie wir denken und so wie unser Herz beschaffen ist, so ist auch unser Wandel, oder? Ja? Jede Sünde fängt im Gedanken an. Und jede geistliche Tat genauso. Ja? Deswegen, wenn wir von fleischlichen Christen zu geistlichen werden wollen, und ich denke, das ist die Herausforderung für uns alle, dann fängt es in unseren Gedanken an. Und deswegen denken wir göttlich oder menschlich. Menschlich denken ist letztlich Sünde. Menschlich denken ist eine Verleugnung unseres übernatürlichen Charakters als Kinder Gottes, die aus dem Geist gezeugt sind und nicht mehr Fleisch sind. Ja? Und das zu buchstabieren und zu leben, Das heißt Wandel im Geist. Da werden wir noch drauf kommen. Ja? Und darum geht es gerade, dass wir als Gläubige jetzt so viel zu oft einen fleischlichen Zustand haben. Wenn wir jetzt mal unsere Gemeinden anschauen und betrachten hier das Kriterium des Apostels Paulus. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch seid, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. So, und jetzt gucken wir uns mal unsere Gemeinden an. Also ich muss sagen, fleischlich. Bei der Gemeinde, in die ich gehen darf. Ja? Weil da ist es noch so. Vielleicht ist es bei euch anders, das wäre wunderbar. Aber das Problem ist, dass ganz allgemein in der Endzeit wir in einem fleischlichen Zustand uns befinden, im Großen und Ganzen, wo eigentlich oft nur einzelne Gläubige eine Ausnahme bilden. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir beten für die Gemeinden um Erweckung. Denn letztlich kann nur auch das Wirken des Heiligen Geistes eine Gemeinde von einem fleischlichen Zustand zu einem geistlichen führen. Ja? Und in dem Sinn ist es, denke ich, eine große Not und eine große Herausforderung für uns, dass wir diesen fleischlichen Zustand bei uns selber und auch in unseren Gemeinden erkennen und bekennen vor Gott, uns beugen. Wir denken wieder an das Gebet von Nehemia, das wir heute Morgen gelesen haben, und dass wir den Herrn bitten, dass er uns persönlich und uns als Geschwistern die Gnade gibt, dass wir mehr und mehr erweckt werden zu einem geistlichen Wandel und einer geistlichen Gesinnung. Dann ist Hingabe an Christus, Selbstverleugnung, Friede, Demut, Lauterkeit unter uns und der Herr kann in Kraft wirken. Und das ist es, was wir doch brauchen und was uns aber leider doch in großem Maß fehlt. Ja, vielleicht noch eine Auswirkung von Fleischlichkeit aus dem 2. Korintherbrief, was das alles bedeutet. 2. Korinther 12, Vers 20 und 21. Denn ich fürchte, wenn ich komme, könnte ich euch nicht so finden, wie ich wünschte. Und ihr könntet auch mich nicht so finden, wie ihr nicht wünscht. Es könnte Streit unter euch sein, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Verleumdung, Verbreitung von Gerüchten, Aufgeblasenheit, Unruhen, sodass mein Gott mich nochmals demütigt bei euch, weil ich, wenn ich komme und ich trauern muss über viele, die zuvor schon gesündigt und nicht Buße getan haben, wegen der Unreinheit und Unzucht und Ausschweifung, die sie begangen haben. Also diese Korinther waren auch zum Teil einfach noch sehr stark von der Welt geprägt. Das war in dem Fall noch etwas anderes, als wenn ein Mensch, der 40 Jahre im Glauben ist, weltförmig ist. Ja. Das waren junge Gläubige, die noch nicht ganz verstanden hatten, was ihre heilige Stellung in Christus alles bedeutet hat. Ja. Das ist schlimmer, wenn jemand sich mit der Welt anfreundet, nachdem er vielleicht schon viele Jahre mit dem Herrn gegangen ist. Das waren junge Gläubige. Und trotzdem, die Frucht war, dass Dinge in der Gemeinde waren und im Leben von Einzelnen, die den Herrn entehrt haben. Und letztlich lässt sich eine fleißige Haltung immer so beschreiben, selbstsüchtig, egoistisch, auf das Menschentum, auf die eigene Selbstverwirklichung bedacht. Dann regt man sich zum Beispiel auf, die Gemeinde bringt mir nichts. Die Frage eines Nachfolgers Jesu Christi wäre, was kann ich der Gemeinde bringen? Wie kann ich dienen? Und die anderen fragen, ja, was bringt die Gemeinde mir? Ja? Wie kann ich mich da verwirklichen? Ja, und das ist genau dieser egoistische, statt auf Christus zentrierte Gesichtspunkt, der eigentlich ganz zentral ist. Gleichgültigkeit gegenüber der Sünde, Deckung von Sünden, das ist auch ein Zustand der Fleischlichkeit. Da waren es krasse Sünden, Hurereisünden, das ist wahrscheinlich oft in den Gemeinden heute nicht mehr so, aber zum Beispiel Unversöhnlichkeit und Streit zwischen Geschwistern, der einfach nicht bereinigt wird, sondern verschleppt wird und über Jahre und Jahrzehnte und vielleicht sogar Generationen weitergetragen wird, das gibt es in Gemeinden, obwohl es das nie geben dürfte. Ja? Lüge, Unwahrhaftigkeit, Heuchelei, solche Dinge sind sehr oft zu finden unter uns Gläubigen. Spaltungen, Streit und Parteiungen, eine Aufspaltung einer Gemeinde in verschiedene Parteien, Menschenverehrung, das war ja das Problem auch bei den Korinthern. Ich gehöre zu Apollos, ich gehöre zu Petrus und so weiter. Auch eine Blindheit für Irrlehren und Verführungen. Ja, wir lesen eben in Epheser 4 von dem Unmündigen, der auch ein Fleischlicher ist, dass er eben hin und her geworfen wird von jedem Wind der Lehre und dass er nicht versteht, nicht durchschaut bei den Endzeitverführungen. Das ist auch eine Not. Und eben Weltförmigkeit ist ganz klar, wenn man eben menschlich denkt und handelt wie die anderen Menschen, dann ist man automatisch weltförmig. Ja, man handelt genauso wie die anderen auch und merkt gar nicht, dass ich als Christ eigentlich berufen bin, anders zu handeln. Hochmut, Ungehorsam, Vertrauen auf die eigene Kraft, das sind so Merkmale eines fleischlichen Gesinnung oder einer fleischlichen Lebensweise. Ja. Und die Ursache ist, dass diese Kinder Gottes noch nie so richtig verstanden haben, wer der Herr Jesus ist und wer sie in Christus sind. Was ihre Stellung und ihre Berufung ist, das haben sie nicht verstanden. Sie versuchen, und das ist bei ganz vielen Christen so, irgendwo so einen Kompromissweg zu gehen zwischen Selbstverwirklichung und Christusnachfolge. Ja? Also auf jeden Fall muss ich selber auch auf meine Kosten kommen. Klar, ich will Gott schon dienen, ich gebe auch mal so ein bisschen was von meinem Geld ab und ich tue das ein oder andere, aber so richtig brechen mit der Welt und mein Leben ganz dem Herrn auf den Altar legen, nö, das kommt nicht in Frage, das ist ja gefährlich. Was mir dann alles zustößt, wenn ich dem Herrn mein Leben ganz zur Verfügung stelle. Ja? Ich sage, das ist mal ein bisschen polemisch, aber das ist letztlich das, was im Herzen eines fleischlichen Christen sich abspielt. Ja? Und das heißt auch, dass die persönliche Beziehung zu dem Herrn Jesus niemals wirklich tief und eng sein kann. Das ist klar, weil da dieses ungekreuzigte Eigenleben steht dem ganz massiv im Weg. Und deswegen müssen wir, denke ich, uns beugen und auch ein Stück sagen, wir alle sind ein Stück weit von Fleischlichkeit betroffen. Also ich bin's, ganz bestimmt. Ja? Wir alle sind in Gefahr, dass wir eigentlich ernsthafte, wirkliche Christusnachfolge gar nicht in der Tiefe verstehen und verwirklichen. Also ich, wie gesagt, denke, wenn wir jetzt alle in eine Situation der Verfolgung kämen, wo uns das Bekenntnis zu Christus wirklich Leiden, Gefängnis, den Verlust unserer Kinder, unserer Ehepartner bringen würde. Naja, da kann sich jeder mal in Stille prüfen. Ja? Ich meine, wenn der Herr schenkt schon Kraft, wenn solche Prüfungen kommen, die auch über das hinausgeht, was wir jetzt haben, das wollen wir auch bedenken. Aber ich glaube, wir müssen uns schon klar machen, auch das ganze endzeitliche Klima des Westens macht es wirklich schwer, brennend und hingegeben dem Herrn zu dienen. Aber es ist ganz sicher möglich. Es ist nicht so, dass wir jetzt sagen können, ja, wir leben ja eh in der Endzeit und wir können das eh alle nicht. Ja? Es ist nur herausfordernd. Es ist nicht im Spaziergang zu erreichen, sondern wir müssen den Herrn ernstlich bitten und suchen, damit er uns erneuert, damit er uns in Buße führt und wirkliche Selbstverleugnung und geistliche Gesinnung. Das ist wichtig. Und wir wollen uns einfach auch nochmal anschauen, was heißt eigentlich geistliche Gesinnung nach der Schrift. Und da finden wir diese wunderbare Stelle im Philipperbrief, die uns aber auch gleich sehr deutlich in das Licht Gottes stellt und uns hoffentlich auch beschämt. Philipper 2, Abvers 1. Und die Philipper waren ja im Gegensatz zu den Korinthern eine recht gut stehende Gemeinde. Ja? Die haben vieles, schon viel, viel mehr verstanden als die Korinther. Da sagt der Apostel Paulus, gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht sein. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der also in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Ja, das ist etwas, was uns, denke ich, wirklich herausfordern muss, wie hier geistliche Gesinnung beschrieben wird. Sie wird so beschrieben, die Gesinnung unseres Herrn Jesus Christus selber. Ja. Und es wird uns gezeigt, was das bedeutet hat, dass er bereit war, freiwillig ans Kreuz zu gehen, den Opfertod zu sterben und dass er schon vorher bereit war, seine göttliche Herrlichkeit im Himmel ein Stück aufzugeben und Mensch zu werden. Etwas, was wir uns überhaupt nicht vorstellen können, was das an Erniedrigung und Selbstentäußerung allein das schon gebracht hat. Und dann, dass er als unser Stellvertreter unsere Schuld und Sünde am Kreuz für uns getragen hat. Und das zeigt uns, die Gesinnung Jesu Christi, die geistliche Gesinnung, ist eine Gesinnung der tiefen Selbstverleugnung. Nicht ich, sondern Christus. So wie der Herr Jesus gesagt hat in Gethsemane, nicht mein Wille geschehe, sondern der Deine. Ja? Und da sehen wir etwas, das eben Selbstlosigkeit, Hingabe an Gott, geistliche Gesinnung bedeutet. Dass ich bereit bin, mein Eigenleben mit seinen Begierden und Lüsten und Ansprüchen und Wünschen nach Selbstverwirklichung ganz einfach in den Tod Jesu Christi zu geben. Ich bin gestorben. Das sagt sich leicht. Ja? Es ist klar, dass wir eben von der Natur, von unserem Leib her, noch am Leben sind, dass unser Fleisch nicht einfach ausgeknipst und ausgeschaltet werden kann. Ja, das ist ja diese falsche Lehre von der völligen Durchheiligung, dass man durch ein mystisches Erlebnis, durch irgendeine Technik, das Fleisch mit seinen Lüsten und Begierden völlig ausschalten kann und sündlos perfekt leben kann. Ja, das ist der Traum von manchen, aber das ist nicht biblisch, das stimmt so nicht, das geht so nicht. Sondern wir haben dieses Fleisch an uns und wenn wir es überwinden wollen, wenn wir geistlich gesinnt sein wollen und geistlich leben wollen, dann müssen wir eigentlich beständig unser Fleisch mit seinen Bedürfnissen, mit seinen Ansprüchen in den Tod geben, im Tod Christi halten und eben dem Geist Gottes Raum geben, dass er uns zu einem christusähnlichen Leben befähigt. Das tut er. Ja, er wohnt in uns, Christus in uns. Aber wir müssen ihm den Raum geben und wir müssen bereit sein, eben zur Selbstverleugnung. Ja, und das ist das, woran es oftmals bei uns fehlt. Ja. Christus selber war ganz auf den Vater ausgerichtet. Er wollte alles tun, um den Vater zu verherrlichen. Und er war bereit, dafür die schlimmsten Leiden auf sich zu nehmen. Sein höchstes Ziel war, dass Gott verherrlicht wird und dass Gottes Heilsplan erfüllt wird für die Menschen. Und dafür hat er alles dran gegeben. Und das ist das Vorbild für uns, für geistliche Gesinnung. Dass wir bereit sind, uns Gott ganz zur Verfügung zu stellen und unser Eigenleben mit seinen Ansprüchen auf Selbstverwirklichung in den Tod zu geben. Das werden wir immer nur annäherungsweise schaffen. Das ist vielleicht auch so, dass wir es zu gewissen Zeiten mehr getan haben und dann nachher wieder in eine gewisse Eigensucht zurückfallen. Leider ist es auch möglich, zurückzugehen, statt vorwärts zu gehen im geistlichen Leben. Müssen wir uns auch prüfen. Ja? Aber darum geht es im Grund und dass wir dann auch zu einer Haltung der Sanftmut und der Demut und der Abhängigkeit von Gott kommen. Wir sind lieben gerne unabhängig von Gott und versuchen mit eigener Kraft das Werk Gottes zu tun. Und dann wundern wir uns, dass es irgendwie nicht klappt. Ja? Aber das ist eigentlich klar. Ja? Wir können das Werk Gottes nur tun, indem wir unsere eigene Kraft in den Tod geben und die Kraft Gottes in uns wirksam werden lassen. Deswegen sagt der Apostel Paulus, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ich bin bereit, mich meiner Schwachheit zu rühmen, damit die Kraft Gottes in mir zur Entfaltung kommt. Solange ich noch groß und stark dastehe, wird die Kraft Gottes in meinem Leben nicht sichtbar und nicht offenbar. Ja? Das heißt, ohne den Tod des Eigenlebens und unseres Fleisches ist diese Auferstehungskraft und dieses geisterfüllte Siegesleben, das sich ja jeder Christ wünscht, oder? Das ist aber nicht möglich. Ja? Und ganz schlimm ist es, wenn dann Leute eben zu diesen falschen Kanälen greifen, der Pfingstbewegung, der Charismatik, die Geistestaufe, ein falscher Geist, der eine falsche Kraft, eine falsche Freude bringt und der letztlich die Menschen noch mehr wegführt von dem wirklichen Herrn und von der Selbstverleugnung. Ja? Nein, sondern der Weg zur geistlichen Kraft ist, dass wir unser Eigenleben in den Tod geben, dass wir immer mehr abnehmen und geringer werden und weniger werden und Christus in uns immer größer werden kann. Ja? Und das ist dieser Weg, zu dem wir uns weisen lassen wollen. Die Bibel lehrt uns diese geistliche Gesinnung in vielen, vielen Stellen. Ja? Zum Beispiel Jakobus 3, Vers 17, auch eine Stelle, die ganz auch wichtig ist, wo wir sehen, was geistliche Gesinnung auch praktisch bedeutet. Ja. Da heißt es so schön von der Weisheit. Vers 17, die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig. Sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Ja. Dass diese Gesinnung des Herrn Jesus, diese geistliche Gesinnung, die der Herr sucht. Und jemand, der geistlich gesinnt ist, der gehorcht dem Wort Gottes aus Liebe, nicht aus Gesetzlichkeit, nicht aus Zwang, dass man sagt, ich muss die Gebote halten, damit ich mir das Heil verdiene. Ja, das wäre Gesetzlichkeit, das ist unbiblisch. Ja, sondern ich darf die Gebote meines Herrn halten, weil er mir das Heil schon geschenkt hat aus Gnade. Gehorsam. Die Bereitschaft, wirklich sich dem Herrn zur Verfügung zu stellen, auch zum Dienst. Wir finden da im Philipperbrief so eine ganz kleine Stelle, die ein bisschen auch traurig ist, aber die zeigt, dass schon damals es schwierig war. Timotheus wird erwähnt in Philipper 2, etwas später, Vers 19. Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für euer Anliegen sorgen wird. Denn sie suchen alle das ihre, nicht das, was Christus Jesus ist. Das war schade. Das war traurig. Schon in der Apostelzeit unter den Mitarbeitern des Apostels gab es da doch deutliche Unterschiede in der Hingabe, in der Bereitschaft, das Eigenleben zurückzustellen. Und da können wir uns im Spiegel darin sehen. Ja? Und wie oft suchen wir das unsere, nicht das, was Christi Jesu ist. Und deswegen ist es, denke ich, für uns alle wichtig, dass wir diese geistliche Gesinnung erbitten und auch die Bibelstellen ernst nehmen, in denen diese geistliche Gesinnung beschrieben wird. Da müssen wir vor Gott ehrlich werden und sagen, Herr, das ist bei mir nicht so. Und auch ganz konkret sagen, wo es nicht so ist. Und den Herrn auch fragen, Herr, warum ist es nicht so? Wo sind denn die Wurzeln dafür? Und dann kann der Herr Veränderung schenken. Ich möchte noch ein Wort erwähnen, das auch sehr wichtig ist für die Gemeinschaft unter Christen, das mich auch immer wieder anspricht, weil es mir auch meine eigenen Defizite zeigt. Kolosser 3, Vers 12 und 13. Das ist geistliche Gesinnung im Zusammenleben, in der Familie, in der Ehe, in der Gemeinde. So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Überdies alles aber zieht die Liebe an, die Agape-Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. Ja, da wird etwas deutlich von dem, was geistliche Gesinnung auch in der im Umgang mit anderen Christen bedeutet. Und es ist ganz klar, wir sind alle eben auch Fleisch und nicht nur Geist. Und das heißt auch, dass wir alle unseren Mitchristen, unseren Ehefrauen, unseren Familienangehörigen, unseren Geschwistern in der Gemeinde Mühe machen und uns an ihnen versündigen. Und wie geht man damit um? Wie oft gibt es dort Probleme, dass jemand erbittert ist über jemand anderes, einen Mitchristen, schlecht über ihn redet, intrigiert, weil er nicht bereit war, eine Sache von Herzen zu vergeben und Barmherzigkeit zu üben. Wie kann ich denn das alles? Das ist interessant, die Bibel sagt hier, das hast du nicht von Natur aus, das musst du anziehen. Von Natur aus hast du ganz andere Sachen. Eigensucht, Ärger, Selbstgerechtigkeit, Unbarmherzigkeit. Ja? Du musst es anziehen vom Herrn, dir schenken lassen. Ganz bewusst im Glauben diese Haltung einnehmen, die der Herr durch seinen Geist in dir wirken will. Und dazu gehört eben auch, dass wir zum Beispiel Zerbruch erleben. Wisst ihr, ich kann nur barmherzig sein, wenn ich mein eigenes Versagen vor Gott einmal so richtig erkannt habe. Ja? Wenn ich merke, wer ich bin und dass Gott trotzdem mit mir barmherzig ist, dann kann ich auch mit anderen barmherzig sein, wenn sie sich an mir verfehlen oder meine Erwartungen nicht erfüllen. Ja? Und das ist der Punkt, der oft fehlt, dass wir selber in Zerbruch kommen und selber bereit sind, Buße zu tun über unserem eigenen Versagen, und dann können wir auch mit anderen freundlich und demütig und langmütig umgehen. Wie langmütig ist Gott mit uns? Wenn Gott nur so langmütig wäre, wie wir manchmal mit unseren Mitgeschwistern sind, das wäre sehr, sehr notvoll. Müssen wir uns mal überlegen. Wie lange trägt Gott uns auch mit unserem Versagen und unseren Fehlhaltungen? Und verwirft uns nicht, sondern bringt uns zurecht, korrigiert uns. Und genauso sollten wir es mit unseren Mitchristen tun, mit unseren Geschwistern. Am meisten mit denen, die uns am meisten Mühe machen. Das ist herausfordernd, überhaupt keine Frage. Ja? Aber das ist, denke ich, geistliche Gesinnung. Und zum Abschluss möchte ich einfach nochmal deutlich machen, ein paar Hinweise, wie komme ich dahin? Das erste ist ja, dass ich mir sage, Herr, ich bin in vielem noch fleischlich, ich brauche Veränderung. Und das ist ja schon wunderbar, wenn wir das erkannt haben. Das ist schon ein erster Schritt aus der Fleischlichkeit zur Geistlichkeit, dass ich nicht mehr sage, ha, ich bin doch recht so, wie ich bin. Andere sollten doch auch mal sich an mir ein Vorbild nehmen. Sondern dass ich merke, oh, da fehlt vieles. Da ist vieles noch nicht so, wie es von Gottes Sicht her sein müsste. Und ich will mich doch demütigen und das bekennen. Das ist mal der Anfang. Und dann darf ich den Herrn um Veränderung bitten. Und vielleicht da einfach noch ein paar Hinweise. Römer 12, Vers 1 bis 2. Ganz wichtig, auch gerade in dieser Hinsicht, denke ich. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Da könnte man jetzt ganz viel dazu sagen, ich sage nur wenig dazu. Also ein ganz wichtiger Schritt im geistlichen Leben eines Gläubigen ist aus meiner Sicht die bewusste Ganzhingabe an Gott. Das ist nichts Mystisches und Besonderes, sondern das ist eigentlich das, was wir bei der Bekehrung alle tun sollten und vielleicht auch mal getan haben. Aber was wir unter Umständen bewusst noch einmal festmachen und vertiefen sollten. Ja? Dass ich mein Leben wirklich ganz dem Herrn Jesus, dem Vater im Himmel, zur Verfügung stelle und nicht mehr selber darüber verfüge. Und die Bibel sagt, das ist eigentlich die einzig richtige Antwort auf Gottes Gnade. Gottes Barmherzigkeit kommt zuerst, ja? Die ist ein Geschenk. Aber wie antworten wir auf dieses Geschenk? Römer 12, 1. Und wie lebe ich das? Und jetzt kommt Römer 12, 2. Dass wir uns nicht diesem Weltlauf anpassen. Das ist der fleischliche Christ, der macht alles genauso, wie die Welt es auch macht und will sich möglichst wenig von der Welt unterscheiden, damit er nicht verspottet und verfolgt wird. Ja? Und wir sollen uns nicht diesem Weltlauf anpassen, sondern wir sollen uns Christus anpassen, sage ich mal ganz kurz und knapp. Wir sollen Christus ähnlich werden. Das soll unser Bestreben sein. Das ist das Bestreben eines geistlichen Christen, dass Christus immer mehr in mir, in meinem Leben Gestalt annehmen kann. Und das ist ein lebenslanger Prozess.
Lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes oder eurer Gesinnung oder eures Denkens. Und da sind wir wieder bei dem Thema. Ja? Verändertes Leben fängt in einem veränderten Denken an. In dem Moment, wo ich mein Denken prägen lasse von der Bibel, statt von meiner Umwelt oder von irgendwelchen fragwürdigen evangelikalen Modepredigern, wenn ich das von Gottes Wort prägen lasse, dann fange ich an, immer mehr göttlich zu denken statt menschlich. Und dann merke ich, das und das und das in meinem Leben passt ja mit Gottes Wort überhaupt nicht überein. Und anstatt dann eine Entschuldigung und eine Ausrede zu finden, ja, das war ja damals im ersten Jahrhundert und der Apostel Paulus war ja sowieso ein Frauenfeind und dieses und jenes, dann muss ich sagen, ja, dann muss ich bei mir was ändern. Dann kann ich nicht das Wort Gottes umschreiben wollen oder anders predigen lassen wollen. Suche ich mir einen Prediger, der die Schwierigkeiten alle weg erklärt und sagt, Gott ist so barmherzig, du kannst bleiben, wie du bist. Ja, so kann man es natürlich auch lösen, das Problem. Aber das ist keine Lösung. Sondern ich werde dann das Wort Gottes ernst nehmen, dann wird es mich verändern. Dann wird es meine Gesinnung verändern. Und dann merken wir plötzlich, was der Wille Gottes ist. Ist ja auch so schwierig. Ne? Ein fleischlicher Christ sagt, ja, ich weiß gar nicht, was der Wille Gottes ist, aber ich bin bereit, das zu machen, was ich unbedingt machen muss, damit ich jetzt nicht gerade abgehauen werde und verloren gehe. Ja? Also die äußerste Grenze, da will ich bereit sein, mich davor zurückzuhalten. Aber sonst kann ich doch alles machen, was ich will, oder? Ein geistlicher Christ sagt, ich bin bereit, auf vieles zu verzichten, was Gottes Wort mir perfekt erlaubt, damit Gott zu seinem Ziel kommt und mein Leben den Willen Gottes erfüllt. Ja? Es kann sein, es ist keine Sünde, dass du vielleicht in einem wohlbezahlten Beruf Zehntausende von Euros im Monat verdienst. Aber Gott will für dich, dass du das alles aufgibst und bereit bist, auf dem Missionsfeld oder sonst im geistlichen Dienst zu dienen. Ja? Das ist der wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes für dich. Das andere ist keine Sünde, aber es ist in dem Fall nicht der Weg Gottes, sondern der Weg der Selbstverwirklichung. Ja? Und das sind so Dinge, in dem Moment, wo ich wirklich in einer Hingabe an den Herrn lebe, dann kann ich überhaupt erst merken, ja, was hat denn Gott für mich für Ziele und was für einen Weg? Und dann geht es gar nicht mehr darum, was kann ich alles noch tun, bevor ich als totaler Gesetzesübertreter von Gott wirklich gezüchtigt werde. Ja? Das ist eine falsche Vorstellung von einem fleischlichen Knechteswesen. Ja? Der Sohn, der fragt, was ist das Wohlgefallen meines Vaters? Ein Riesenunterschied. Der tänzelt nicht andauernd an der äußersten Grenze zur Sünde und zum Abfall rum, sondern der bewegt sich im Zentrum des Willens Gottes. Und dahin will uns eine geistliche Gesinnung im Endeffekt bringen. Jeden ganz persönlich. Ja, und dann ist immer der Anfang Bekenntnis und Buße vor dem Herrn. Ja? Dass wir unseren Stolz, unsere Eigensucht, unsere Fassade aufgeben und sagen, Herr, da stimmt es nicht in meinem Leben. Das ist der Anfang. Und dann kann Gott in seiner Gnade verändern. Such den Herrn, solange er zu finden ist. Ja? Der Herr ist so gnädig und barmherzig, er wird uns verändern, wenn wir nur wollen. Der zweite Punkt ist Galater 5, das kann ich jetzt nur ganz kurz andeuten. Da geht es eben darum, wie komme ich von der Fleischlichkeit zur Geistlichkeit. Vielleicht nur ganz kurz zwei Punkte aus diesem wichtigen Kapitel, das wir gut studieren sollten, immer wieder mal. Vers 16 und 17, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Und dann Vers 24, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Und Galater 2,20, eben diese ganz kurze Zusammenfassung dieser Stellung in Christus. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Also das ist eigentlich der Schlüssel, auch Römer 6 gehört hier hinein, dass ich erkenne und ganz praktisch verwirkliche, ich bin mit meinem Eigenleben, mit meinen Begierden, mit meinem Eigenwillen gekreuzigt, gestorben, das hingerichtet im Gericht Gottes. Und wenn ich diese Stellung einnehme im Glauben, dann verliert mein Fleisch seine Kraft und seine Macht über mich. Ja, das ist immer noch da und sobald ich aus der Glaubensstellung rauskomme, ist es auch wieder voll aktiv. Aber wenn ich in dieser Glaubensstellung bin und bleibe, dann kann ich im Geist wandeln und Frucht bringen für den Herrn. Und das ist eigentlich das, wohin der Herr uns aus meiner Sicht führen will. Dass wir möglichst beständig im Geist wandeln und diese Einflüsse des Fleisches, die immer da sein werden, die aber wirklich auch überwinden. Und ein Schlüssel ist sicher auch die Wirkung des Wortes Gottes, vielleicht auch aus dem Hebräerbrief, diese bekannte Stelle, Hebräer 4, Vers 12, kennen wir ja alle auswendig, aber vielleicht trotzdem nochmal. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Ist ja auch hochinteressant. Das Wort Gottes ist eine Person, das ist der Herr Jesus, der letztlich zu uns redet und an unserem Herzen wirkt, wenn wir die Bibel lesen. Und wie oft lesen wir die Bibel und das Wort ist überhaupt nicht lebendig und wirksam, was uns angeht, unseren Herzenszustand angeht, oder? Das ist eine Not. Und deswegen müssen wir auch beten, dass der Herr wirklich durch sein Wort zu unseren Herzen reden kann, dass er uns ans Licht stellt, dass er unseren Herzenszustand offenbar macht. Weil das tut das Wort, das sagt diese Bibelstelle. Ja? Wenn wir ihm Raum geben. Und dann können wir selbst Gericht üben und sagen, Herr, so ist es bei mir. Ja? Du hast mir es aufgedeckt, ich gebe es ehrlich zu. Und dann sind wir in der Herzensstellung, dass der Herr geistliche Gesinnung und geistliche Kraft wirken kann. Ja? Ich glaube, das ist so ganz kurz so der Punkt, es gäbe noch manches andere, aber ich denke, das ist einfach wichtig, dass wir wissen, wir können das nicht aus uns selber hervorbringen, sondern die Quelle der geistlichen Gesinnung und der geistlichen Kraft ist immer unser herrlicher Herr Jesus, der im Himmel ist, der auferstanden ist, der den Sieg vollbracht hat, der in uns ist und der so gerne jeden Moment eigentlich unser Leben erfüllen und leiten möchte. Ja? Wir brauchen Christus nicht in uns hineinzubeten, wir brauchen nicht diese Kraft irgendwo anders herzukriegen, die ist in uns drin. Christus in uns, die Fülle haben wir. Aber wir verschließen uns durch unsere Fleischlichkeit den Zugang zu dieser Fülle. Aber durch eine geistliche Gesinnung wird dieser Zugang geöffnet und die Kraft Gottes kann in unserem Leben wirksam werden. Und da möchte ich Mut machen, uns allen, dass wir mitten in dieser Endzeit voller Fleischlichkeit und Oberflächlichkeit und Lauheit ernstlich darum beten und den Herrn suchen, dass er uns geistlich erneuert, stärkt, in die Buße führt und erweckt. Denn Gott braucht in dieser letzten Zeit viele geisterfüllte Knechte und Mägde, die jeder an dem Platz, wo Gott ihn hingestellt hat, wirklich auch in Treue dem Herrn dienen, Zeugnis geben, den Irrtümern noch wehren, Menschen ermutigen, anderen auch noch das Evangelium sagen, dass sie errettet werden. Das ist ja auch sehr wichtig, einfach in dieser allerletzten Zeit. Und diesen Dienst dürfen wir tun und der Herr möchte uns dafür zurüsten. Und möge der Herr schenken, dass auch diese Verkündigung uns alle neu anspornt und ermutigt, dass wir einfach den Herrn mehr suchen und die Gemeinschaft mit ihm mehr suchen. Auch die Gemeinschaft mit seinem Wort. Und dass wir bereit sind, wirklich aufzuwachen, uns aufwecken zu lassen und in ganzer Hingabe dem Herrn zu dienen. Ich möchte zum Abschluss noch ein ermutigendes Wort aus dem letzten Kapitel des Hebräerbriefs mit uns lesen, ein Segenswort, das wir auch für uns mitnehmen dürfen. Da heißt es, Vers 20 in Hebräer 13 und Vers 21, der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes, er rüste euch völlig aus, zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, vielleicht beten wir auch nochmal und stehen dazu auf, wer kann. Ja, lieber Herr Jesus Christus, wir preisen dich und danken dir dafür, dass du der große Hirte der Schafe bist. Ja, dass du wirklich in deiner Liebe dein Leben für uns gegeben hast, um uns zu erwerben als deine Schafe. Und du willst auch alles tun, damit wir, solange wir auf der Erde sind, dir in Treue nachfolgen. Dass wir wirklich Frucht bringen, die Frucht, zu der du uns eigentlich berufen und gesetzt hast. Und du siehst, und wir wissen es selber auch, dass unser Fleisch, unsere fleischliche Haltung und Gesinnung uns so oft daran hindert, ja, uns dir ganz zur Verfügung zu stellen und deinen Willen zu tun und Frucht für dich zu bringen. Und wir bitten dich ganz herzlich, dass du wirklich uns allen Gnade gibst, dass wir einfach auch lernen, unsere Fleischlichkeit im Licht deines Wortes zu erkennen, wo wir dir noch nicht wirklich auch ergeben sind, wo du nicht den Raum hast zu wirken, den du haben solltest und haben möchtest. Und bitte schenke uns Herzensumkehr, schenke uns ein Aufwachen und auch noch vielen anderen treuen Christen um uns herum, dass doch deine Gemeinde noch geistlich gestärkt wird und ein treues Zeugnis für dich ablegt, mitten in einer Zeit, die immer mehr von Abfall und Gesetzlosigkeit und Lauheit gekennzeichnet ist, Herr. Lass uns als helle Lichter leuchten in einer dunklen Welt. Wir bitten dich, dass du uns geistlich stärkst und erneuerst und dass wir wirklich auch erleben, wie du unser Leben neu machst, stärkst und reinigst und heiligst, Herr. Du wirst es tun, Herr. Du allein kannst das wirken in uns, was vor dir wohlgefällig ist. Und dafür danken wir dir und bitten, dass du jeden Einzelnen segnest durch dieses Wort, das wir hören.